Ich möchte noch einen zweiten Teil, was ich eigentlich gar nicht vorhatte, aber doch noch einen zweiten Teil zu dem vom letzten Mal bringen. Das letzte Mal hatten wir das Thema, dass wir zum Gehorsam befreit sind. Und ich will das ganz kurz wiederholen. Und zwar haben wir uns eigentlich hauptsächlich oder als Ausgangspunkt einen größeren Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel angeschaut. Und die Basis war Vers 18 und Vers 19. Da schreibt Petrus und eigentlich der Heilige Geist durch Petrus: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und ich sage mir das dann oft einfach, ich drehe das um und sag das so: Ich bin mit dem kostbaren Blut Christi erlöst. Ich bin freigekauft von diesem nichtigen Lebenswandel, der in dieser Welt herrscht. Ja, das ist diese Aussage, die darinnen steckt. Wir sind freigekauft, wir sind erlöst worden von dieser nichtigen Lebensweise dieser Welt, ja, die von den Vätern überliefert wurde, die wir gelernt haben von dieser Welt, durch das Blut Christi. Und ich sage mir das immer wieder so: Ich muss nicht so leben wie diese Welt und ich will auch nicht so leben wie diese Welt. Ja, das ist dieses Gute: Ich muss nicht so leben, ich bin befreit von dieser Macht der Sünde, was kein Mensch schafft ohne Jesus. Ja, kein Mensch schafft es, heilig zu leben, egal wie sehr er sich anstrengt ohne Jesus, aber Jesus hat etwas getan. Und ich will auch nicht mehr so leben, weil ich sehe, wie zerstörerisch dieses Leben in der Sünde ist. Und wir haben uns das angeschaut, das will ich jetzt nicht wiederholen, in Römer 6, Vers 6, wo steht, dass der Leib der Sünde abgelegt oder außer Wirksamkeit gesetzt oder zunichte gemacht worden ist, dass Gott wirklich etwas gemacht hat mit dieser Macht der Sünde in uns. Aber in Vers 23 hier bringt auch Petrus diese Basis, ja, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wir sind also neue Menschen geworden. Ja, und in Römer 6 steht das ist so schön diese Basis, da steht: Denn was Jesus gestorben ist, das ist er ein für alle Mal für die Sünde gestorben, und was er lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch dafür, betrachtet euch als solche, rechnet damit, das ist das, was dieses Wort aussagt, rechnet damit, dass ihr solche seid, die für die Sünde gestorben sind, die wirklich tot sind für die Sünde, aber leben für Gott in Christus Jesus. Also wir sollen das wissen und wir sollen damit rechnen, dass wir tot sind, mit Jesus gestorben sind für die Sünde und dass wir für Gott leben. Und wenn wir das im Glauben nehmen, dann merken wir, wie sich etwas in unserem Leben verändert, wie diese Macht der Sünde zerbrochen ist, sodass wir tatsächlich widerstehen können, wenn die Versuchung kommt, dass das nicht der große Kampf ist, den wir dann nach einiger Zeit sowieso verlieren, sondern dass wir wirklich im Glauben widerstehen und im Glauben gehorsam sein können. Und es ist trotzdem immer noch eine Entscheidung. Das ist das, was in Vers 14 hier steht, alles noch im ersten Kapitel von Petrus. Da schreibt: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an. Ja, eigentlich wörtlich: Werdet nicht den Begierden gleichförmig, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wesen heilig. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, wir haben uns das angeschaut. Jesus ist heilig. Wir sind von neuem geboren worden. Unser Geist ist neu geschaffen worden. Wir haben seine Natur bekommen. Wir können jetzt auch heilig leben. Ja, wir haben uns das aus Hebräer angeschaut oder 1. Korinther 1, Vers 30, wo steht: Aus ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist. Weisheit von Gott und Heiligkeit und Gerechtigkeit und Erlösung. All das hat Gott uns geschenkt durch Jesus. Und wir können darin leben. Ja, das ist eine Entscheidung, nicht? Dieses Seid heilig heißt, wir sollen uns, ja, das drückt eine Plötzlichkeit aus. Wir können uns entscheiden, heilig zu leben. Das ist nicht etwas, was wir lernen, sondern etwas, was Gott uns geschenkt hat und wo wir uns immer wieder entscheiden, darinnen zu leben, darinnen zu wandeln. Und Vers 17, den haben wir uns auch angeschaut, den will ich ganz kurz nochmal wiederholen, weil das einfach auch wichtig ist. Da steht nämlich plötzlich mittendrin: Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Und dann kommt dieser Satz, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Steht hier, wir sollen uns vor Augen halten, dass Gott die Person nicht ansieht. Auch wir als Christen, ja, wir können uns nicht darauf berufen. Das meint, dass letztendlich ich kann sündigen und Gott drückt schon Auge zu, weil ich sein Kind bin. Das ist nicht der Fakt. Auch für uns gilt es noch, was in Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, da steht nicht, die Strafe für Sünde ist der Tod. Es gibt eine Strafe für Sünde am Ende der Zeit. Aber Sünde zahlt einen Lohn aus. Wenn wir sündigen, zahlt uns die Sünde einen Lohn aus und der Lohn ist immer Tod. Ja, das meint Zerstörung, all diese Dinge, die da zusammenhängen. Und Gott drückt nicht einfach ein Auge zu, weil wir jetzt zu ihm gehören, aber wir haben eine Erlösung durch Jesus bekommen. Wenn wir zu ihm kommen, dann vergibt er uns. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde, er hat uns befähigt, heilig leben zu können. Und wir sollen eben auch heilig leben. Halleluja. Und jetzt wollen wir uns das Ganze im zweiten Kapitel noch anschauen. Letztendlich, wir haben uns das letzte Mal ganz viel angeschaut, wie ich das praktisch leben kann. Und wir sehen hier im zweiten Kapitel nochmal fast dieselben Punkte, die ich das letzte Mal aus der Bibel verteilt zusammengetragen habe. Und es soll uns einfach nochmal ein bisschen das vertiefen und uns auch zeigen, zu was uns Gott berufen hat. Und ich lese einfach mal das ganze Kapitel vor. Ich denke, das kriegen wir hin, das auch uns anzuhören und durchzulesen. Also 1. Petrus Kapitel 2. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Ja, das steht eigentlich im Griechischen Despotes, also den Despoten, ja, den Gebietern. Also ordnet euch in aller Furcht den Gebietern unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Vertreten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, sofern er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn er als solcher ausharrt, die Sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn er aber ausharrt, indem er Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das war jetzt etwas ein intensives Kapitel, aber die Briefe sind meistens sehr intensiv und komprimiert zusammengepackt. Aber wir wollen jetzt uns einfach ein paar Dinge anschauen und nochmal durch das Kapitel durchgehen. Also falls ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr auch ruhig das mitnehmen, mit reinschauen. Falls ihr keine habt, da hinten würden auch Neue Testamente stehen, wenn ihr eins nehmen wollt. Er fängt damit an, oder eigentlich in diesem Kapitel beschreibt er, wir sind berufen als ein heiliges Volk. Und als dieses heilige Volk sind wir berufen, auch in Heiligkeit zu leben. Und wie kommen wir da hinein? Wie schaffen wir das ganz praktisch? Und er fängt am Anfang an, wir sollen sozusagen wie neugeborene Kinder begierig sein nach der unverfälschten, vernünftigen Milch. Ja, das ist die Milch des Wortes Gottes. So wie neugeborene Kinder. Neugeborene Kinder haben einen angeborenen Drang, sie wollen die Milch saugen. Das muss man ihnen nicht beibringen. Sie haben einfach diesen Hunger danach, diese Milch zu saugen. Und so ähnlich, sagt er, sollte das auch bei uns sein, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Ja, durch unsere Erlösung, durch unsere Errettung erfahren wir das, dass der Herr gut ist. Wir können das erfahren, er ist gut. Und dieses Erfahren von Gottes Güte sollte diesen Hunger danach richten, nach mehr vom Wort Gottes. Also dieses Erleben der Güte Gottes, dass Gott uns erlöst hat, dass er unser Vater geworden ist, sollte einen Hunger in uns bewirken, nach mehr von Gottes Güte, ihn besser kennenzulernen, mehr von ihm zu lernen und mehr nach ihm. Und Jesus ist das Wort Gottes, das ist sein Name, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und wenn wir einen Hunger nach Jesus haben, dann werden wir auch einen Hunger nach dem geschriebenen Wort Gottes haben, weil wir merken, da ist eine Verbindung, da ist eine tiefe Einheit. Jesus ist alles, was das Wort sagt und alles, was das Wort aussagt, das ist auch Jesus wirklich. Und wir können Jesus besser kennenlernen durch das Wort. Wir kriegen da einen Hunger nach dem Wort und wir merken auch, wenn wir das Wort lesen, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass da wirklich Leben drinnen steckt. Und er sagt hier, wir sollen begierig sein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Ja, Petrus macht hier ein Wortspiel, das man im Deutschen schlecht darbringen kann, aber er bringt hier ein Verb, das sich so ähnlich wie das Wort, Hauptwort Wort ist, aber was auch vernünftig heißt. Ja, das Wort, und das ist vielleicht mal wichtig auch zu erwähnen, das Wort ist verstehbar, ja, mit unserem Verstand verstehbar. Gott hat so gesprochen, dass wir es verstehen können. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Wort zu verstehen, weil unser Denken so verdreht ist. Aber wenn er uns etwas offenbart in der Bibel, ja, das, wenn du die Bibel liest und Gott fängt an, dir das zu erklären, dir das zu verstehen, dann denkst du, jawohl, das steht schon immer drinnen, warum habe ich das bisher nicht erkannt? Und du kannst es anderen darlegen und darstellen und die können es überprüfen. Es ist nicht so, dass wenn du die Bibel liest und der Heilige Geist dich lehrt, so wie das manche manchmal so denken, dass der Heilige Geist dir irgendeine Bedeutung des Wortes gibt, auf die du nie kommen würdest, weil die gar nicht so wirklich drinnen steht, sondern irgendeine geistliche, prophetische, allegorische Bedeutung, auf die du nie kommen würdest. Nein, wenn der Heilige Geist anfängt, dir das Wort zu erklären, dann zeigt er dir das, was wirklich drinnen steht und du merkst, ja, Gott hat das eigentlich ganz klar ausgedrückt, bloß bisher habe ich sie einfach nicht verstanden und nicht verstehen können. Und das ist die Art und Weise, Gott hat so gesprochen, dass wir es verstehen können. Deswegen haben wir dieses Beispiel von den Juden in Beröa, die die Botschaft, die Paulus ihnen gebracht hat, am Wort Gottes geprüft haben. Sie konnten am Wort Gottes die Botschaft von Paulus überprüfen, weil Gott verständlich gesprochen hat. Sie konnten sagen, ja, stimmt das wirklich damit überein? Stimmt das mit den Aussagen, die die Bibel macht, überein? Und wie nehme ich jetzt das Wort Gottes auf? Es gibt so ein paar Punkte. Er sagt hier erstmal, legt nun ab alle Bosheit, allen Trug, eine Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Also er sagt, bevor wir uns dem Wort widmen, sollen wir auch wirklich diese Dinge ablegen. Das ist eine ganz ähnliche Formulierung, wie sie Jakobus gebraucht. Jakobus 1, Vers 21, da sehen wir fast dasselbe. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten oder zu heilen, zu bewahren vermag. Also wenn wir uns dem Wort Gottes widmen, dann sollen wir das machen in einer Bereitschaft zu lernen. Wir sollen das Übermaß, das Schlechtigkeit, die Unsauberkeit, diese Dinge ablegen. Was meint er damit? Ich denke, er meint damit, wir sollen nicht versuchen, aus dem Wort mit unserem eigenen Egoismus heranzugehen, sondern wir sollen bereit sein zu lernen, dass ich sage, Gott, du darfst jetzt mich durch dein Wort lehren und ich will das tun, was du mir sagst. Ich will nicht meine eigenen Ideen, meine eigenen Dinge eine Bestätigung suchen, sondern ich will von dir lernen. Ich will von dir gelehrt werden. Ich will von dir das lernen. Und bei Jakobus sehen wir das, nehmt das Wort mit Sanftmut auf. Ja, mit Sanftmut heißt, ich diskutiere nicht darüber, sondern ich bin bereit, mir Dinge sagen zu lassen. Also wir sollen bereit sein, uns Dinge sagen zu lassen. Wir sollen das aufnehmen. Ja, das heißt wirklich, das im Glauben ergreifen, es annehmen. Eine wichtige Voraussetzung steht im 1. Thessalonicher 2, Vers 13, wo es heißt, dass sie das Wort als nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort angenommen haben, das auch in euch den Glaubenden wirkt, sagt Paulus. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir an das Wort Gottes hingehen, das ist Gottes Wort. Er steht dahinter und darum ist es auch wahr. Auch wenn meine Erlebnisse, meine Sinne, meine Gefühle mir anderes einreden wollen, wenn mein Verstand mir anderes einreden will, ich weiß, das, was die Bibel aussagt, das ist wahr. Und ich verlasse mich darauf. Und wenn ich auf diese Art und Weise das Wort reichlich in mich aufnehme, wenn ich anfange, darüber nachzusinnen, es in meinem Herzen zu bewegen, dann fängt dieses Wort an, seine Kraft zu entfalten. Unter anderem, es heilt unsere Seele, es heilt unser Inneres, es bringt das hervor, wozu es gesandt ist, es lässt uns wachsen und es stärkt uns auch darin, dass wir wirklich anders leben können. Wir werden verwandelt in das Bild Gottes. Ja, bei unserer neuen Geburt wurde unser Geist neu geboren, aber unsere Seele wurde noch nicht verändert. Unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Einstellungen, all das ist nicht durch die neue Geburt verändert worden. All das wird verändert durch das Wort Gottes. Und es wird in Einklang gebracht mit unserer neuen inneren Natur, die wir bei der neuen Geburt bekommen haben. Weil in einer gewissen Weise ist es so, vorher, bevor wir Jesus angenommen haben, sage ich das manchmal so, wir konnten zwar gut handeln, aber in unserem Innersten waren wir unter die Sünde versklavt. Als wir Jesus angenommen haben, bekamen wir eine neue Natur. Wir sind Heilige, aber wir können noch sündigen. Ja, unsere neue Natur ist, dass wir Heilige, Gerechte, Erlöste sind, aber unsere Gefühle, unser Denken, unsere Einstellung, das alles ist noch nicht verändert worden. Und durch das Wort kann sozusagen unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Einstellungen, unsere Gedanken, unser Verstand verwandelt werden, sodass sie unserer neuen Natur immer mehr entsprechen, sodass das Bild Gottes immer mehr in unserem Leben sichtbar wird. Und das gibt sozusagen diese Voraussetzung, dass ich auch entsprechend leben kann. Und das ist eine Leichtigkeit. Es ist kein Kampf in der Hinsicht, dass ich mit aller Energie, mit aller Kraft, mit allen möglichen Tricks, mit allen möglichen psychologischen versuche mich zu verändern, sondern wenn ich dem Wort Raum gebe, ja, wenn ich begierig bin wie ein neugeborenes Kind nach dem Wort, wenn ich darüber nachsinne, in dieser Einstellung, es ist Gottes Wort, es ist die Wahrheit, ich unterwerfe mich dem, ich verändere mein Denken entsprechend, dann verändert mich dieses Wort und bringt diese neuen Dinge zustande, dass ich auch fähig bin, mich zu entscheiden, so zu leben und merke, da ist Kraft, da ist diese Stärke da, dass ich tatsächlich diese übernatürliche Kraft Gottes, dass ich tatsächlich so leben kann. In Römer 12, Vers 2 beschreibt das Paulus so, er sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, eigentlich des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir können verwandelt werden, also unsere Seele kann verwandelt und umgeprägt werden, je mehr wir anfangen, unser Denken gemäß dem Wort Gottes zu erneuern, es neu zu bilden. Und das ist das, was auch Petrus hier beschreibt. Er fordert uns auf, wirklich begierig zu sein, wie neugeborene Kinder, nach dieser Milch des Wortes, nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit wir durch sie wachsen, damit dieses neue Leben in uns wächst. Und dann sagt er, wir sollen zu Jesus kommen als dem Eckstein. Ja? Jesus ist unser Eckstein. Und er schreibt, für uns, die wir glauben, ist er die Kostbarkeit. Ja, in Vers 7. Jesus ist für uns kostbar, ist für uns wertvoll. Er hat für uns Bedeutung. Und es zeigt sich daran, dass wir auch dann das tun, was er sagt. Und es gibt andere, ja, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Ärgernisses. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Und dann sagt er, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ja. Die, die nicht an Jesus glauben und ihm nicht gehorsam sind, was ist das, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, wir sollen von Neuem geboren werden, wir sollen umkehren zu Gott. Das war seine Botschaft. Die, die nicht gehorsam sind, die nicht glauben, werden sich letztendlich an Jesus und an dem Wort stoßen. Ja? Und das ist das, wozu man bestimmt ist, wenn man nicht gehorsam sind. Ja, nicht die Leute sind dazu bestimmt, sich zu stoßen, sondern wenn du nicht gehorsam bist, das ist das, was die Bibel hier sagt, dann bist du dazu verurteilt, dich daran zu stoßen. Wenn du nicht glaubst an Jesus, wenn du nicht gehorsam bist, wirst du dich an dem Wort stoßen, weil es wird sozusagen dich empören und du wirst dich nicht daran halten können. Darum ist die gute Botschaft ist nicht, fangt an heilig zu leben, damit ihr irgendwann in den Himmel kommt oder verändert euch, damit ihr zu Gott kommen könnt, sondern die gute Botschaft ist, Gott sandte seinen Sohn in diese Welt, er hat Versöhnung durch ihn gewirkt und jeder, der zu ihm kommt, bekommt diese Errettung geschenkt und Gott verändert ihn und macht ihn gehorsam von Herzen. Macht ihn heilig in seinem innersten Wesen. Und das ist unsere neue Natur, unsere neue Berufung, ja. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ja. Wir sind dazu berufen, lass uns mal in Vers 5 nochmal zurückgehen, wir sollen als lebendige Steine uns in das geistliche Haus hineinbauen lassen. Jeder einzelne von uns ist berufen als ein Teil des Hauses. Ja, es gibt andere, manchmal wird die Gemeinde als Leib bezeichnet, aber hier als ein Haus, in dem Gott wohnt. Und jeder von uns ist ein Stein in diesem Haus, das Gott aufbaut. Und er bestimmt, wo wir sozusagen in diesem Haus sitzen. Und er möchte uns gemeinsam aufbauen als ein Haus, in dem er wohnt. Als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Was sind diese geistlichen Schlachtopfer? Ja, das sind diese Dankopfer. Ja, Jesus ist das Schlachtopfer für Sünde. Aber wir sollen jetzt Dankopfer darbringen. In Hebräer 13, Vers 15 steht das nochmal. Lass mich das kurz vorlesen. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn du sozusagen Jesu Namen bekennst über dir, dann bist du dazu auch berufen, ihm immer ein Lobopfer darzubringen, ein geistliches Schlachtopfer. David hat es oft in den Psalmen geschrieben, dass er gesagt hat, ich werde Gott meine Gelübde erfüllen. Was waren seine Gelübde? Den Herrn immer zu preisen, ihn immer zu loben. Und wir sind sozusagen ein geistliches Haus als Gemeinde, als Leib, ein Haus, in dem Gott wohnt. Gott wohnt nicht nur einzeln in jedem von uns, sondern wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dann wohnt Gott auch noch in einer ganz besonderen Art und Weise in unserer Mitte. Wir sind ein heiliges Priestertum, wir sollen Gott Lobopfer darbringen und wir können in die Fürbitte für ihn gehen. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Gott hat uns heilig gemacht. Als wir Jesus angenommen haben, sind wir in diese heilige Nation hineingesetzt worden, ein Volk zum Besitztum, wir gehören ihm. Damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Man sagt es so schön, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ja. Durch Jesus haben wir Barmherzigkeit empfangen und wir gehören jetzt dem Volk Gottes an. All diese Verheißungen, dass Gott wacht über sein Volk, all diese gehören jetzt uns. Und deswegen sagt er, wir sollen auch leben wie ein neues Volk. Ja, gleich nachdem er das sagt, wir sind jetzt Volk Gottes, wir haben jetzt Barmherzigkeit empfangen, sagt er, ich ermahne euch, Geliebte, als Beisassen und Fremdlinge, also er ermahnt uns als Leute, die hier auf dieser Welt noch leben, aber nicht mehr zu dieser Welt gehören. Ja, wir haben jetzt unser Bürgerrecht im Himmel, wir sind sozusagen hier, ja, wie Leute, die an einem fremden Land wohnen. Ja, wie Ausländer in gewisser Weise. Und er sagt, als Leute, die praktisch ihre Bürgerschaft im Himmel haben, aber jetzt noch hier sind, als Beisassen, als Fremdlinge, ich ermahne euch, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also er fordert uns auf, wir sind ein heiliges Volk, ein königliches Priestertum, wir gehören Gott und wir sollen jetzt auch entsprechend leben. Wir sollen das nicht mehr erlauben, sozusagen diesen fleischlichen Begierden nicht mehr nachgeben, dass die Sünde sie missbrauchen kann. Das ist das, was die Bibel beschreibt. Ja, es ist nicht so, dass diese Begierden an sich falsch sind, sondern die Sünde versucht, diese Begierden in eine falsche Richtung zu missbrauchen, dass wir sie entgegen Gott sozusagen verwenden. Ja, das ist das, was in Römer 6 steht. Lass mich noch ganz kurz nochmal hingehen. Römer 6, Vers 11, das haben wir am Anfang gehabt, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und dann Vers 12, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er ihr in seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung. Ja, unser Leib hat bestimmte Begierden. Ja, unser Leib hat eine Begierde nach Nahrung. Unsere Seele, ja, das kann man umfassender sehen, hat eine Begierde nach Anerkennung, nach Geliebtsein, nach Angenommensein, nach Wertvollsein, nach Bedeutungsein. Und das sind legitime Bedürfnisse. Aber die Sünde versucht, diese legitimen Bedürfnisse auf eine illegitime Weise zu erfüllen und uns dazu sozusagen zu verleiten. Aber wir dürfen diese Bedürfnisse erfüllen, aber wir erfüllen sie, Gott möchte sie erfüllen. Ja, wenn wir auf Gott uns ausrichten und uns bei ihm sättigen lassen und wenn er unseren Wert bestimmen darf, wenn er sagt, du bist wertvoll, du bist kostbar, wenn wir das allein bei ihm suchen, dann können diese Begierden gestillt werden auf eine gute Weise. Also wir sollen nicht diese legitimen Begierden unterdrücken, sondern wir sollen sie bei Gott stillen. Und wir sollen nicht unsere Glieder der Sünde zur Verfügung stellen, dass die Sünde sozusagen, die will uns in diese Selbstsucht hineinführen, dass wir sozusagen selbstsüchtig sind und diese Dinge selbstsüchtig erfüllen. Und er sagt, wir sollen uns dieser fleischlichen Begierden, die letztlich gegen die Seele streiten, enthalten. Wir sollen also nicht dem nachgeben. Und dann gibt er uns ein paar praktische Hinweise. Und letztendlich das, was er hier aufführt in diesem Kapitel und auch noch im nächsten Kapitel, ist erst einmal, dass er sagt, wir sollen uns unterordnen. Letztendlich, was betont er damit? Wir sollen nicht mehr in Rebellion leben. Das ist eine Herzenssache. Und wie ich es letzte Mal schon gesagt habe, wir Christen haben oft so ein falsches Verständnis. Wir denken, die schlimmsten Sünden sind so das, was man so sieht, ja. Sexuelle Sünden, ja, Homosexualität, Sex vor der Ehe, solche Dinge. Ja, das ist Sünde, aber das ist nicht das Schlimmste. Mord, Totschlag, das ist Sünde, aber das ist nicht das Schlimmste. Die Bibel sagt, die schlimmste Art von Sünde ist Stolz, Rebellion und Hochmut und Unabhängigkeit von Gott. Warum ist das das Schlimmste, das Zerstörerischste? Das ist das Wesen des Teufels. Die Natur des Teufels ist, sich gegen Gott zu erhöhen, zu rebellieren, Stolz und Unabhängigkeit, es aus eigener Kraft schaffen zu wollen, niemanden zu brauchen, sich selbst Ehre zu erarbeiten, keinen Herrscher über sich zu dulden und unabhängig zu leben. Und darum fordert er uns auf, nicht dieser Rebellion in unserem Herzen Raum zu geben, sondern im Gegenteil so zu leben, dass wir uns unterordnen. Und er sagt, Gott hat Autorität und er hat eine bestimmte Struktur auch gegeben auf dieser Erde zu unserem Schutz. Und darum sagt er, ordnet euch der Obrigkeit unter. Und sagt, Gott hat die Obrigkeit oder die Regierung auch eingesetzt zu einem guten Zweck. Ja, zur Bestrafung derer, die Böses tun und zum Lob derer, die Gutes tun. Und er sagt, wir sollen uns auch unseren Arbeitgebern unterordnen, auch wenn sie verdreht sind. Ja, und das ist eine echt herausfordernde Sache hier. Wenn ihr hier sagt, ordnet euch in aller Furcht den Herrn oder Gebietern unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Vertreten. Also auch wenn Leute nicht perfekt sind, ja, und in Kapitel 3 geht es dann auch um die Ehe und all diese Dinge, die Gott gesetzt hat, es geht nicht darum, dass wir uns nur dann unterordnen, wenn derjenige perfekt ist. Ja, ich kann nicht sagen, okay, ich ordne mich der Regierung unter, wenn sie gute Entscheidungen trifft und wenn sie mal Fehler macht, dann fange ich an, gegen sie zu rebellieren in meinem Herzen. Dasselbe beim Arbeitgeber, dasselbe auch in Ehe und in allen anderen Bereichen. Er fordert uns auf, dieser Rebellion keinen Raum zu geben. Ja, wir dürfen das nicht in die andere Seite überdrehen, dass wir sagen, ich nehme jedes Unrecht in der Hinsicht hin. Wir dürfen unseren Mund aufmachen. Wir dürfen auch auf unsere Gesetze bestehen. Das hat der Paulus auch selber so gemacht. Er hat auf sein römisches Bürgerrecht bestanden. Wenn ihm das verwehrt worden sollte, was er als Rechte hatte. Aber wir sollen auf unser Herz achten. Darum geht es jetzt nicht, dass wir uns im Herzen uns nicht in eine Haltung von Rebellion, von Empörung, von Überhebung hineintreiben lassen. Sondern gerade durch unsere Ehrerbietung sollen wir sozusagen die Güte und die Liebe Gottes demonstrieren. Und die Leute sollen uns sehen, durch unser Gutes tun, dass da etwas anders ist. Ja. Vers 15 sagt er, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Ja, gerade auch wenn uns Unrecht geschieht, aber wir Gutes tun, dann können wir dadurch die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Wir können ein Zeugnis für Gott sein. Ja, wenn andere über uns schimpfen und wir schimpfen nicht zurück, sondern wir segnen, dann können wir dadurch das machen. Ja, ich will jetzt das nicht alles vorlesen, aber lest mal zu Hause in Römer 12 ab Vers 17, wo er sagt, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern wir sollen im Gegenteil segnen, weil wir berufen sind, Segen zu erben. Und in Markus 5 aus der Bergpredigt, Matthäus 5, sorry. Wo Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halt ihm auch die linke hin. Wenn dir jemand das Untergewand nehmen will, dann lass ihm auch den Mantel. Und wo er dann sagt, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was uns hier sagt, wenn zum Beispiel, wenn wir einen Arbeitskollegen haben, der uns den ganzen Tag über schlecht behandelt hat, und wir sprechen deswegen die ganzen nächsten Tage nicht mit ihm und behandeln ihn schlecht, dann reagieren wir wie die Welt. Wenn wir nur die Arbeitskollegen freundlich und nett sind, die zu uns freundlich und nett sind, dann reagieren wir wie die Welt. Wir sollen anders reagieren. Wir sollen aus dieser Liebe Gottes, diese Liebe, die sich zu allen Menschen ausstreckt, reagieren und diese Liebe weiterreichen. Das heißt, auch wenn ein Arbeitskollege mich schlecht behandelt, werde ich trotzdem ihn liebevoll behandeln, werde trotzdem mit ihm sprechen, werde ihn trotzdem grüßen. Ja. Wenn mein Nachbar, einer der Nachbarn, über mich geschimpft hat und Schlechtes über mich geredet hat, werde ich ihn trotzdem freundlich grüßen. Werde ich ihm trotzdem, wenn er Hilfe braucht, weil vielleicht, was weiß ich, der Wind gerade seine Mülltonne umgeweht hat, die Mülltonne aufheben und ihm praktisch Gutes tun. Das ist diese Art und Weise, dass wir es erlauben, dass diese Liebe, die Gott in unser Herz ausgegossen hat, unser Leben bestimmt. Und das gehört zu diesem Heiligleben dazu. Heiligleben heißt letztlich, ich gebe dieser Liebe Gottes, die in mir ist, Raum, dass sie mein Leben bestimmt. Ich bin bereit, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich schaue auf den anderen, ich bin fähig dazu, weil ich weiß, Gott liebt mich. Meine Liebe ist gestillt. Mein Wert liegt in Gott. Ich muss nicht mehr arbeiten für meine Bedeutung, für meinen Wert. Ich weiß, Gott liebt mich, ich gehöre ihm. Und er liebt mich. Ich kann auf ihn vertrauen. Darum kann ich auch, wie es in 1. Timotheus 2 steht, danken, wenn ich für meine Regierung bete. Ich muss nicht beten und sagen, Herr, jetzt lass endlich unsere Regierung scheitern und abtreten und alles, sondern ich kann erstmal einfach danken für sie, ich kann sie segnen, ich kann für sie bitten, ich kann das anerkennen, sie brauchen Gottes Hilfe, damit sie das schaffen. Ja, und ich kann mein Vertrauen, egal wie schwierig es ist, auf Gott setzen und diese Liebe mich treiben lassen. Ja, wir dürfen das nicht in dieses Extrem verdrehen, das will ich bloß kurz erwähnen, weil manchmal denken Leute, ich muss jetzt alles hinnehmen. Nein, wenn Leute dich wirklich missbrauchen, wenn da echter Missbrauch ist, wenn da echtes Verletzen ist, wenn da echte Gefahr ist, das meine ich nicht. Dann sollen wir aus dieser Situation auch rausgehen. Das sollen wir nicht hinnehmen. Aber wir sollen in der Liebe bleiben. Wir sollen die Liebe weitergeben. Wir sollen nicht für uns selber kämpfen, sondern darauf vertrauen, dass Gott für uns kämpft. Und diese Liebe weiterreichen. Und sogar, wenn Leute uns verkehrt behandeln, sogar wenn Leute uns verdreht behandeln, in dieser Liebe bleiben. Und ich habe es immer wieder erlebt, wenn das so war, wie tatsächlich Gott eingegriffen und Dinge verändert hat. Und es sagt ja, Christus hat uns da ein Beispiel hinterlassen. Ja, dass ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das ist das Ende von Vers 21. Und er sagt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte. Das ist das Beispiel für uns. Wenn Leute uns schmähen, dann sollen wir nicht zurückschmähen. Wenn Leute schlecht über uns reden, sollen wir nicht schlecht zurückreden. Der leidend nicht drohte. Ja, das ist auch so etwas, so eine Herzenssache. Wir drohen meistens nicht laut. Aber ist das nicht so in unserem Herzen, dass wenn Leute uns schlecht behandeln, dass so in unseren Gedanken ist, irgendwann werde ich es dir zurückzahlen? Das ist dieses Drohen. Ja, dass wenn andere mich schlecht behandeln, ich dann drohe. So. Und wenn es nur innerlich ist, dass ich sage, ich werde jetzt was suchen, wo ich es ihm zurückzahle. Und das sollen wir nicht machen. Und das hat auch Jesus nicht gemacht. Sondern übergab sich dem, der gerecht richtet. Er hat es einfach in Gottes Hände gelegt. Er hat für seine Feinde gebetet. Er hat für die gebetet, die ihn ans Kreuz geschlagen, die ihn ausgepeitscht haben, die ihn gegeißelt haben, die ihm ins Gesicht gespuckt haben, die ihm Barthaare ausgerissen haben. Jesus bat für seine Feinde, die ihn verfolgt haben, die ihn ausgepeitscht haben, die ihm die Barthaare ausgerissen, die ihn ins Gesicht gespuckt haben, die ihn verspottet haben und hat uns damit ein Beispiel hinterlassen. Und dann ist es so schön, am Ende des Kapitels kommt er wieder auf den Anfang zurück. Er sagt hier, Jesus hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorbener Gerechtigkeit leben. Eine andere Übersetzung setzt es, damit wir den Sünden zu Nichtseienden geworden der Gerechtigkeit leben. Wir sind nicht existent, nicht mehr sein für die Sünde. Eigentlich, wir sind tot für die Sünde. Wenn jemand tot ist, dann hast du keine Verfügung mehr über ihn. Du kannst ihn nicht mehr zu irgendwas bewegen. Das haben wir uns das letzte Mal sehr ausführlich angeschaut. Du kannst ihn nicht mehr dazu bewegen, zu sündigen. Du kannst ihn auch nicht mehr dazu bewegen, etwas Gutes zu tun. Du kannst einfach nichts mehr machen. Ja? Wenn jemand tot ist, ist er tot. Und du kannst ihn nicht mehr dazu beeinflussen, nach links zu gehen, nach rechts zu gehen, Auge aufzumachen, Auge zuzumachen. Du kannst ihn nicht mehr schrecken, du kannst ihn nicht mehr kitzeln. Er reagiert nicht mehr. Und das ist das, was hier ausgedrückt ist. Wir sind mit Jesus der Sünde abgestorben. Wir sind für die Sünde nicht mehr existent. Die Sünde hat eigentlich keinen Angriffspunkt mehr auf uns, solange wir im Glauben festhalten, dass wir tot sind durch Jesus und mit Jesus für die Sünde. Und wir leben für die Gerechtigkeit. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ja, das ist nochmal diese Bestätigung, dass in dieser Erlösung auch Heilung drinnen ist. Und dann sagt er, denn ihr gingt, das ist jetzt der letzte Vers, den wir uns noch anschauen wollen, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Das war, bevor wir Jesus kannten. Und jeder ohne Jesus geht in die Irre wie ein Schaf. Und Schafe sind kurzsichtig, das habe ich von Walter gelernt. Schafe sind kurzsichtig, die sehen nicht den Weg vor sich. Deswegen brauchen sie den Hirten, der ihnen den Weg leitet. Und wer nicht auf Jesus hört, wer ihm als Hirte sich nicht anvertraut, ist dazu verurteilt, in die Irre zu gehen. Und jeder, der Jesus nicht hat, geht in die Irre. Und dann sagt er, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Jesus ist der Hirte und der Aufseher unserer Seelen. Er ist unser Hirte. Was macht der Hirte? Der Hirte versorgt die Schafe, ja, dass sie wachsen. Jesus versorgt uns mit seinem Wort, mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist. Er sorgt dafür, dass wir wachsen, dass wir die Nahrung bekommen, die wir brauchen, dass wir heranwachsen. Er macht das direkt, er macht es aber auch über die Dienste, die er in die Gemeinde gesetzt hat. Und dann steht er, ist auch der Aufseher unserer Seelen. Also er wacht über unsere Seelen. Er möchte, dass es unserer Seele gut geht, dass unsere Seele heil ist. Er wacht über uns, dass wir nicht in die Irre gehen, dass wir uns nicht verlaufen, dass wir nicht zu Schaden kommen. Aber wie wacht er über uns? Er zeigt uns den guten Weg. Er ermutigt uns, in den guten Weg zu gehen. Er sagt Stopp, wenn wir in die falsche Richtung gehen wollen, aber er zwingt uns nicht gewaltsam dazu. Das heißt, Jesus kann nur dann wirklich über unsere Seelen wachen. Es funktioniert nur richtig, wenn wir unsererseits bereit sind, ihm zu gehorchen, wenn wir im Gehorsam leben. Wenn wir ständig das Gegenteil von dem tun, was er sagt, dann kann er nicht über uns wachen. Und dann können wir ihn auch nicht ständig anklagen und sagen, warum geht's mir so schlecht? Ja, bitte verdreht das jetzt nicht so, dass ich sage nicht, dass immer, wenn wir in herausfordernden Situationen sind, es daran liegt, dass wir ungehorsam waren. Die umgekehrte Sache, wenn ich ungehorsam bin gegen Gott, dann komme ich in Situationen hinein, die zerstörerisch sind, weil ich es ihm nicht erlaube, mich davon abzuhalten. Ja, wir sind in einer Welt, in der der Teufel reagiert und er versucht uns und er bringt Herausforderungen. Und wir sind davon nicht erlöst, aber wir können mit Jesus durch jede Herausforderung siegreich hindurchgehen. Ja, also verdreht das nicht. Die Aussage ist, wenn wir nicht bereit sind, gehorsam zu leben, dann kann Gott uns nicht davor schützen, in üble Dinge hinein zu geraten. Aber nicht umgekehrt. Ja. Und das ist eine der Dinge, die Jesus sein will. Er will unser Hirte sein. Er will uns der Aufseher unserer Seele, der Hüter unserer Seele sein. Er will dafür sorgen, dass es unserer Seele gut geht. Und wenn wir, wie es am Anfang steht, begierig sind nach der Milch des Wortes, wenn wir das Wort ständig in uns aufnehmen, wenn wir anfangen, demgemäß zu leben und zu handeln, wenn wir uns von der Liebe Gottes bestimmen lassen, dann ist das der Weg, wie Jesus unsere Seele heilen kann, unsere Seele bewahren kann, es dafür sorgen kann, dass es unserer Seele auch gut geht. Und das möchte Jesus. Ja, das ist der Wunsch Gottes im 3. Johannes 2. Es ist zwar ein Grußwort, aber das ist ein Wunsch, den du durch die ganze Bibel immer wieder hindurch findest, was eigentlich Gottes Wunsch für uns ist. Da schreibt Johannes: Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Gott möchte, dass es unserer Seele wohl geht. Er möchte, dass wir gesund sind und er möchte, dass wir auch in unserem Leben, dass es uns wohl geht. Ja, das heißt nicht, dass wir keine Herausforderungen mehr haben, aber er möchte, dass wir auf eine gute Weise durch die Herausforderungen des Lebens siegreich hindurchgehen. Und letztendlich auch daran wachsen, dass wir in diesen Herausforderungen siegreich stehen und feststehen. Halleluja. Und das war das, was ich euch heute nochmal, das soll einfach nochmal eine Vertiefung sein. Und mal eine andere Art, dass wir heute mal wirklich durch ein Kapitel ganz durchgegangen sind, um zu sehen, was da Gutes drinnen steht. Ja, Jesus hat uns befreit durch sein Blut, dass wir gehorsam leben können, dass wir nicht mehr so leben müssen wie diese Welt, nicht mehr so leben brauchen wie diese Welt. Und er hat uns auch gezeigt, wie wir das machen können. Und ein ganz wichtiger Wort ist, uns mit dem Wort zu füllen, wie ein neugeborenes Kind begierig danach sein. Wir können wirklich auch diese falschen Dinge dann ablegen, wenn wir das wissen, dass wir tot sind für die Sünde, dass wir für ihn leben, dass er uns Gerechtigkeit geschenkt hat, dass er uns heilig gemacht hat. Und wir können uns dann in den Situationen entscheiden, entsprechend zu handeln, uns von seiner Liebe bewegen zu lassen und dadurch dem Stolz zu widerstehen. Amen.